ARD. SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: störrisch, träge und dumm. Was fasziniert eigentlich am Esel? Sein Ruf, der ist lächerlich, buchstäblich, im eigentlichen und übertragenen Sinne. Sein Aussehen ziemlich unschön, aber er ist doch mehr als nur ein Lasttier, dieser Esel. Er ist ein stummer Zeuge an der Krippe in Bethlehem, er ist Träger beim Einzug Christi in Jerusalem. Die Kunst, die Literatur, die Kulturgeschichte, sie ist geradezu verliebt in den Esel, hat ihn oft abgebildet. Die Malerei von Giotto aus dem frühen 14. Jahrhundert bis Rembrandt, sie schätzt ihn. Die Literaten Shakespeare und Cervantes machen ihn zum Antihelden. Und die Goethezeit liebt ihn noch mehr, da wird er geradezu zum mitleidenden Träger von Emotionen. Knecht, Diener, duldsamer Überwinder, alles Mögliche ist er. Und in der Gegenwart wird er zum alternativen Reisebegleiter. Also, wir wollen in diesem SWR2-Forum fragen, zu dem sie Michael Köhler herzlich einlädt. Was fasziniert uns an Grauschimmel und Langohr? Und meine Gäste, dies zu tun, sind Frau Dr. Sigrid Lange. Sie ist die Direktorin des Siebengebirgsmuseums in Königswinter. Bei uns ist auch Professor Dr. Andreas Oss-Sommer, ist Philosoph an der Universität in Freiburg. Er ist Herausgeber des Nietzsche-Kommentars der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Und Frau Dr. Jutta Persson ist bei uns, Kulturhistorikerin aus Berlin, hat ein wunderschönes, kleines, hübsches, gelehrtes Buch über den Esel gemacht, das auch noch lieferbar ist. Wir sprechen natürlich kurz vor Beginn der Karwoche. Der letzte Fastensonntag steht uns bevor, der Palmsonntag, dann fängt die Heilige Woche an. Und da gedenken Christen des Einzugs Jesus nach Jerusalem auf Palmzweigen. Die Menschen winken ihm zu, Palmblätter liegen auf dem Weg und jetzt kommt's. In der Malereigeschichte sehen wir das oft. Er reitet auf einem Esel ein, Frau Persson. Und da fängt das schon an, dass man sich fragt, wieso reitet denn dieser Jesus auf so einem unbedeutenden, lahmen, störrischen, hässlichen Tier ein und nicht wie ein ordentlicher Fürst mit einer Kutsche? Können Sie uns das erklären?
Ja, er ist natürlich ein sanftmütiger König und ein Friedensfürst, der solche Streitrosse überhaupt nicht nötig hat und genau deshalb eben umsteigt von einem Kriegstier auf ein Friedenstier. Und insofern ist es eigentlich ein perfekt passendes Gespann, um es mal so zu sagen. Also der demütige König auf dem demütigen Tier, die zusammen eben eigentlich so eine Art Umwertung der Werte vollziehen. Eben, es geht nicht mehr um Macht und großartiges Dahersprengen, sondern es geht um Frieden und um Demut.
Herr Sommer, hat sie recht? Ein Umsteiger finde ich eigentlich eine ganz schöne Formel für den Anfang unseres Gesprächs über dieses zottelige, hässliche, vierbeinige Tier, wo man sagt, das bedankt sich noch, wenn man es schlägt, es ist unberechenbar, es ist störrisch. Das Tier, ein Umsteiger?
Ich finde die Metapher, die Frau Persson benutzt, auch ausgesprochen treffend, ebenso wie die der Umwertung aller Werte. Es ist natürlich gerichtet gegen die Herrschaftsideologie. Der Statthalter oder gar der Kaiser, der römische, im besetzten Palästina würde selbstverständlich mit Pferd einreiten und die entsprechenden Emotionen verbreiten. Dieses sich Einschreiben in diese Demutstypologie hat natürlich ganz alte Wurzeln. Der Prophet Zachariah gibt dafür im 9. Kapitel die Vorlage. Interessant ist aber doch, scheint mir, dass dieser Jesus, zumindest so wie es dargestellt wird, eine Art Mittelweg geht. Denn Philosophen beispielsweise würden zu Fuß kommen und nicht sich eines Reittieres bedienen. Und bekanntermaßen ist auch dieser Jesus von Nazareth sonst eigentlich sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen, ohne Reittiere aller Art. Also ganz verzichten auf den Herrschaftsgestus des Reitens will er offensichtlich nicht.
Frau Lange, als ich Sie besucht habe, das erste Mal führte mein Weg zu Ihnen am Rhein entlang nach Königswinter, an die südliche Spitze Nordrhein-Westfalens, an der Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz. Und draußen hat mich schon ein Esel empfangen und im Museum dann auch nochmal. Erklären Sie mir, erklären Sie uns, warum der so wichtig bei Ihnen ist.
Na, der Esel ist in Königswinter so eine Art Wappentier, heimliches Wappentier geworden. Und das liegt daran, dass er ganz stark mit der Erinnerungskultur der Touristen verbunden ist, die seit dem 19. Jahrhundert immer mehr und immer mehr ins Siebengebirge strömten und auf den unbeschwerlichen, damals noch nicht ausgebauten Wegen mit dem Esel besser vorangekommen sind. Und das dann auch in Erinnerung gehalten haben.
Um was zu tun?
Die Natur zu genießen.
Also nicht primär, wie ich dachte, auf den Drachenfels zu reiten, wo man heute übrigens mit der Zahnradbahn rauffahren kann.
Also früher ist man überall mit den Eseln noch hingeritten. Das empfiehlt sogar der Baedeker, der eigentlich auf das Wandern sehr fokussiert ist. Aber für Proviant und solche Dinge sollte man dann doch an einen Esel denken. Und da gab es festgelegte Tarife schon sehr früh, die eben nicht nur den Drachenfels als Weg nehmen, sondern da ist man noch überall hingeritten. Der Drachenfels ist natürlich deshalb als besonderer Punkt bekannt geworden, weil dort standen die Fotografen schon sehr früh, die die Bilder aufgenommen haben mit den Touristen auf den Eseln.
Ja, das ist schon ein ganz, ganz interessanter Hinweis. Lassen Sie uns noch eine Sekunde bei dem Transporttier bleiben. Es ist das wichtigste Lastentier der nahöstlichen Flusszivilisation. Ich will jetzt nicht zu sehr die christliche Bildgeschichte ausfalten, aber Frau Persson, wir haben mal den Test gemacht. Das ist schon wichtig, warum der in Bethlehem an der Krippe dabei ist und beim Einzug in Jerusalem. Er ist am Ende des Anfangs bei der Geburt dabei und er ist am Anfang des Endes beim Einzug in Jerusalem dabei. Und den kann man nicht einfach austauschen. Ne? Herr Sommer sagt zu Recht, der reitet darauf ein. Man kann jetzt nicht in den Bildern Esel durch Schildkröte oder Schlange oder Krokodil austauschen. Ne? Das geht nicht.
Auf keinen Fall. Es ist sowieso interessant, wie sehr eigentlich das Christentum immer und immer wieder auf den Esel zurückkommt. Auch erstaunlich, weil der Esel im Grunde in der Antike so ein ganz potentes Tier war und also nicht so einen einwandfreien Ruf hatte. Aber man sieht da, wie das Christentum im Grunde so eine Art freundliche Übernahme vollzogen hat. Also dieses sehr potente, auch sexuell potente Tier, das wird eigentlich so ein friedfertiges, demütiges Tier. Der Friedensfürst reitet auf ihm ein. Sie haben es schon erwähnt. Die Flucht nach Ägypten war nur mit dem Esel zu bewerkstelligen. Immer und immer wieder eben wird es zurückgegriffen und es greift natürlich auch die Kunstgeschichte dann auf. Und man findet unendlich viele Darstellungen. Tiepolo auch zum Beispiel, Giotto haben Sie schon erwähnt. Also die ganze Bildgeschichte ist ohne den Esel überhaupt nicht zu denken.
Ja, Sie sagen es, wenn man sich Giotto genauer anguckt, dann zeigt Mutter Maria den gewickelten Jesus als erstes dem Esel, also nicht der Bevölkerung, weil er nämlich, Herr Sommer, Sie haben recht, damit wird die Schrift erfüllt, der Propheten, das sind die Erfüllungszeugen. Das sind nicht irgendwelche willkürlichen Requisiten, ne? Die braucht man.
Die braucht man auf jeden Fall. Andererseits kommt der Esel ja ziemlich spät in die Krippe oder an die Krippe heran. Pseudo-Matthäus-Evangelium, 8. oder 9. Jahrhundert soll die Quelle sein. Die Kirchenväter und auch die mittelalterlichen Theologen tun sich mit dem Esel allerdings schwer, weil er tatsächlich auch für all das Negative, Frau Persson hat es bereits erwähnt, steht, was
die Antike,
das Animalische, das Zügellose und das Träge. Er steht zunächst einmal für die Todsünde der Arkadia, der Trägheit, was ja nun wirklich eine bösartige Zuschreibung geradezu ist, angesichts der Tatsache, dass die Menschen des Lasttieres Esel so lange Zeit wirklich bedurft haben. Und zum anderen die Todsünde der Luxuria, die auch nicht gerade, das ist überbordende, Sie haben die sexuelle Potenz schon erwähnt, was den Esel irgendwie verdächtig macht. Also das Christentum scheint mir doch sehr ambivalent gegenüber dem Esel zu sein.
Ja, sehr interessant. Ich will es nicht veralbern, lieber Herr Sommer, wenn ich Sie einen Esel nenne, sind Sie, glaube ich, nicht erfreut, ne? Oder?
Das fragt sich, unter welchen Umständen Sie das tun.
Also der Philosophin, lieber Herr Köhler, würde sich freuen.
Genau, ich würde Sie zurückfragen, was denn eigentlich die Haupteigenschaften sind, die Sie mit Esel assoziieren. Und vielleicht lasse ich mir das dann als etwas schräges Kompliment gefallen.
Ja, machen wir es doch mal. Im Alltag kennen wir diese Formulierung, den Sack schlagen, den Esel meinen, kennen Eselsohren, es gibt eine dummer Esel, träger Esel. Da überwiegt doch eigentlich das Abschätzige, ne? Das Trottelige. Und wir sind gerade dabei, ihn ein bisschen zu rehabilitieren, Frau Persson. Ne?
Das stimmt. Also Sie haben schon das Abschätzige und das Trottelige erwähnt. Es gibt da aber so sehr interessante Übergänge, nämlich hin zum Renitenten auch. Herr Sommer hat schon kurz die Theologie und auch die Philosophie anklingen lassen. Es gab und gibt immer so eine Faszination Faszination gerade für dieses Stehenbleiberhafte, sage ich mal, also für dieses nicht ganz im Strom mitschwimmende, da gehen dann so die Nuancen über in halt auch wieder eine Wertschätzung. Also es gibt irgendwie so ein Appeal dieses Trotteligen auch.
Seit dem 9. Jahrhundert, da sind Prozessionen überliefert, die Pfarrer ritten auf dem Esel in die Kirche, weil der aber unberechenbar ist. Wir haben es schon gesagt, Herr Sommer hat es erwähnt, eine wesentliche Eigenschaft ist die des Trägen, des Störrischen, des Eigensinnigen, darauf werden wir gleich noch kommen. Deshalb ist der Pfarrer auf dem Esel, der dann in die Kirche nach reiten wollte, und das hat dann manchmal nicht geklappt, ist man umgestiegen, auch hier wieder buchstäblich umgestiegen, auf einen hölzernen Esel. Vor mir liegt eine Postkarte, sehr schön, Schnüttgenmuseum Köln, 1520, Christus auf dem Palmesel. Riesengroß, unglaublich realistisch gemalt, aber das Ganze auf einem Räderwagen, damit man das hinter sich herziehen kann. Was macht diesen Esel so beliebt, dass daran festgehalten wird, auch bei Prozessionen, Frau Persson? Denn der ist ja unberechenbar.
Ich glaube, es gab diese schon erwähnte Ambivalenz bei diesem Tier. Einerseits war das eben auch so was Volkstümliches, ja. Und deshalb hat sich dieser Brauch so lange gehalten, dass eben früher ritten die Priester zum Teil wirklich auf Eseln ein. Das wurde dann aber quasi verboten, weil da zu viel Theatralik also selbst für die katholische Kirche dann zu viel Theatralik und auch zu viel Unwägsamkeiten mit verbunden waren. Solche Esel bleiben da auch einfach mal stehen. Deshalb kam es dann zu diesen Holzeseln, die man in vielen Museen auch noch findet. Und das hatte dann vielleicht auch sowas Volksfesthaftes zum Teil. Es gibt ja auch diese Ausdrücke vom Palmesel, von demjenigen, der zuletzt in die Kirche kommt oder der spätesten aufsteht am Palmsonntag. Also da ist immer so eine Facette von Komik auch noch mit dabei.
Frau Lange, Sie haben vor 5 Jahren mal eine Ausstellung dazu gemacht. Und ich habe mal ein Foto gesehen, da sieht man auch schon, der Ritt auf dem Esel, ich glaube ein Foto von 1939, wenn ich mich richtig erinnere, kostet der Ritt 1,50, der mit dem Pferd kostet schon 2 Mark. Ja, also da ist schon ein preislicher Unterschied im Luxus sozusagen. War das so die Hochzeit des Tourismus, wo der Esel quasi auch als touristisches Gefährt zur Natureroberung benutzt wurde? Klären Sie uns mal auf.
Der kam viel früher, der Esel. Also die erste polizeiliche Verordnung in Königswinter von 1841 listet schon genau auf, wo die Eselführer stehen dürfen, was sie einnehmen dürfen für die verschiedenen Distanzen, dass sie sich ordentlich verhalten müssen gegenüber dem Publikum, dass sie auch nicht überall in der Stadt stehen durften. Also wurde festgelegt, ein Standort. Und das hat sich dann eben immer mehr zu einem beliebten Ausflugstipp entwickelt. Und um 1900 oder so in den 1910er, 20er, 30er Jahre ist das eben sehr beliebt gewesen.
Und ist eine touristische Attraktion eigentlich doch bis in die heutigen Tage?
Die Esel sind bis Corona noch da gewesen, aber auch nur eingeschränkt an Wochenende. Die durften nur noch von Kindern geritten werden und die sind auch nicht mehr die ganze Distanz gegangen zum Drachenfels. Jetzt ist das nur noch auf Anfrage.
Frau Persson, Sie haben eben gesagt, das Animalische, das Potente im 18. Jahrhundert, um jetzt mal diesen Komplex der christlichen Ikonografie vielleicht zu verlassen, da hat er Konjunktur. Ne? Cervantes bei Shakespeare ganz offensiv, da ist er sozusagen das potente Tier. Titania träumt von ihm im Sommernachtstraum. Mir schien ein Esel, hielt mein Herz gefangen. Die Verwirrung der Herzen passiert. Wie kommt es zu dieser Aufwertung im 18. Jahrhundert, so in die Runde gefragt? Sehe ich das richtig, dass da so eine Konjunktur entsteht?
Naja, die Konjunktur ist ja schon, wie Sie mit den Namen Shakespeare und Cervantes artikuliert haben, sehr viel älter. Es ist eine Konjunktur, die eigentlich schon mit der Renaissance beginnt. Es gibt von Heinrich Agrippa von Nettesheim, dem magischen Humanisten, der sich sehr für Fragen der Magie interessiert hat, ein wunderbares Encomium Asini, also eine Lobpreisung des Esels. Und in Analogie zum Lob der Torheit bei Erasmus von Rotterdam, werden hier all die positiven Seiten des Esels aufgezählt. Natürlich nicht ohne auch auf die Gelehrten seiner Zeit als Esel mehr oder weniger sarkastisch einzudreschen. Es bleibt also da auch eine Ambivalenz. Aber in der Tat würde ich schon sagen, dass in der Neuzeit sich das Bild des Esels durchaus positiviert, in dem Sinne, dass der Esel in seiner Nähe zu uns erkannt wird. Und man kann vieles, was man eigentlich über Menschen sagen will, über den Umweg des Esels sagen.
Ein interessanter Hinweis, Herr Sommer. Frau Persson, ich glaube, er hat recht. Sie haben sich viel mit Physiognomik im 18. Jahrhundert befasst. Ja, also das Wiedererkennen menschlicher Eigenschaften in diesem doch unschönen, zotteligen Tier, was die Lippe manchmal hängen lässt und da so verschlafen am Zaun steht und plötzlich wie aus dem Nichts dann einen Schrei ausstößt, dass es einen durchfährt. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe das ganz genauso. Die Physiognomik ist insofern wichtig, als speziell die Tierphysiognomik so eine Blütezeit hatte, auch um 1800 mit dem Johann Caspar Lavater, der eben diese physiognomischen Fragmente rausgegeben hat. Und da sieht man halt wirklich so eine interessante Neudeutung eigentlich. Also bei Lavater steht der Esel nach wie vor eben natürlich für das etwas Stumpfe, das Einfache, das Trottelige, was wir jetzt alles schon aufgelistet hatten. Und gleichzeitig kommt aber noch so, kommt was Neues auf. Und zwar ist eben diese Physiognomik durchaus an einer Art von Bürgerlichkeit interessiert. Also man will weg von dem Höfischen, man will weg von der Verstellungskunst, man will authentisch sein. Man könnte aus heutiger Sicht sagen, dass das Naive auch so eine Aufwertung erfahren hat.
Und das Blöde.
Und auch das Blöde. Also nicht das Blöde im heutigen Sinne, sondern so eine Form von Blödigkeit, könnte man sagen. Und das ist jetzt die Sternstunde des Esels. Ich habe da einen ganz tollen Gewährsmann, nämlich Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Der ist eigentlich bekannt dafür, dass er Goethe in der Campagna gemalt hat und eben der Maler war, der mit Goethe befreundet war. Das war so der größte Eselsfan, den ich kennengelernt habe im Zuge meiner Eselstudie.
Ich habe den Katalog in der Hand. Das ist nämlich eine hochinteressante Sache. Vor 40 Jahren ist überhaupt erst dieses verschollene Fragment entdeckt worden in einer Ausstellung, dass der nämlich einen Eselsroman gemacht hat mit hinreißenden Kupfern, nicht wahr?
Sie sagen es. Also es gibt diese Eselsgeschichte von Tischbein mit wunderbaren Kupfern. Er hatte eigentlich wahrscheinlich darauf gehofft, dass Goethe ihm so ein bisschen hilft, das zu veröffentlichen, ist aber nicht dazu gekommen. Und da kann man aber sehen, wie dieser Tischbein eben dem Esel so eine neue Rolle zuschreibt. Also der wird eben an die Seite eines sogenannten Schwachmatikus gestellt. Also das ist so ein Italienwanderer, so ein ganz naiver.
Das heißt, er stellt ihn neben die zeitgenössische Charakterkunde, neben den Phlegmatikus und so weiter. Ja, den Schwachmatikus ist es ja.
Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und eben diese Kombination aus Schwachmatikus mit seinem Reisegefährten, mit seinen Eseln, da sieht man dann, dass dieses Authentische und eben in Anführungszeichen Blöde so eine gewisse Aufwertung erfährt.
Hm. Hat sie recht, Herr Sommer? Er wird plötzlich zum im doppelten Sinne Empathieträger, zum Mitfühlenden, zum Repräsentanten einer neuen Empfindsamkeit?
Jedenfalls wird er eine mögliche Projektionsfläche für all das, was wir für menschlich halten. Und da gehört eben auch das hinzu, was quasi nicht die schöne Schauseite des Lebens ist. Ich finde diesen Hinweis auf Tischbein wunderbar. Dem Esler geht es natürlich nicht immer so gut in der Literatur des 18. Jahrhunderts, also bei Christoph Martin Wieland. In der Geschichte der Abderiten gibt es die alte Anekdote vom Prozessum des Esels Schatten. Die Geschichte also, wo einer einen Esel kauft und mit dem einen Esel mietet und mit dem Vermieter unterwegs ist. Die Sonne ist sehr heiß. Er legt sich dann oder will sich unter den Esel legen, um den Schatten des Esels abzubekommen. Der Vermieter des Esels sagt aber, dass er nur den Esel vermietet hat und den Schatten nicht mit. Und dann gibt es bei den Abderiten eben einen Prozess, der hin und her geht. Am Ende ergeht es dem Esel nicht gut. Ich sagte es schon, wird dann vom abderitischen Pöbel zerrissen und mit dem nicht mehr Existieren des Esels hat auch der Schatten aufgehört zu sein und der Prozessgegenstand hat sich damit auch aufgelöst. Also der Esel, das will ich mit Wieland illustrieren, ist auch immer in einer riskanten Existenzform. Er ist nicht einfach nur unbehelligt auf der Wiese oder unbehelligt als Reittier im Gebrauch. Schade im Übrigen, in Klammern bemerkt, dass der große Kritiker Laffert, das den Frau Persson erwähnt hat, nicht auch für sein eigenes Fragment von Schwänzen, ein antiphysiognomisches Fragment, einen Eselschwanz genommen hat, um den physiognomisch anzuschauen. Lichtenberg, Georg Christoph Lichtenberg, der hat mit diesem Fragment von Schwänzen versucht, die Laffertsche Physiognomie ad absurdum zu führen, indem er zum Beispiel Schweineschwänze analysiert hat. Aber ich habe es eigens noch mal nachgeschaut, leider keine Eselschwänze. Dafür haben wir von ihm im Göttingischen Taschenkalender eine Beschreibung eines Eselsfestes, das eine sehr stark burleske Note hat, also aus diesem liturgischen Gebrauch des Esels im Spätmittelalter hervorgeht, aber dann doch eine Wendung nimmt, die angesichts des IA-Sagens, dieses Asinus Pulcher, dieses schönen Esels, eine doch sehr groteske Seite des Eselseins, aber auch des Menschseins offenbart.
Eine riskante Existenz. Frau Lange, Sie gucken da gerade auf ein Foto, was ich Ihnen mitgebracht habe aus Ihrer eigenen Ausstellung. Das war schon so ein touristisches Ereignis, wo man sich ein billiges Vergnügen machen konnte auf Kosten. Ja, heute würde man das anders sehen. Also das ist ja auch ein Herr- und Knecht-Verhältnis, was man da eingeht in dem Moment, wo man sagt, so jetzt bin ich mal, sitze ich buchstäblich oben, ne?
Ja, in gewisser Hinsicht schon, aber ein billiges Vergnügen war das auf keinen Fall. Ja. Das hat man oft auch noch in den Erzählungen, dass eben nicht jeder sich so einen Eselritt auf den Drachenfels leisten konnte. Und nicht zufällig ist es ja auch so, dass wir im Museum zwei Holzesel haben. Die standen nämlich früher quasi stellvertretend in den Fotostudios oder in den Ateliers vor den Siebengebirgskulissen, nämlich für all die, die sich nicht unbedingt so einen Ritt leisten konnten und dann doch aber so ein Erinnerungsfoto haben wollten. Und das umgab sehr viele Schnellfotografen und dann konnte man eben wählen, ob man mit einem echten Esel fotografiert wird oder ob man einen Holzesel nimmt.
Wenn ich jetzt mal ein bisschen von dem Tier weggehe und würde sagen, der ist ja auch ein bisschen idiotisch, weil er so ein bisschen komisch dasteht. Ich weiß noch gut, wir waren im Duisburger Zoo, plötzlich wie aus dem Nichts, es ist abends 18 Uhr, der Zoo macht zu, brüllt so ein Esel quer durch den ganzen Zoo und die ganzen Besucher lachen laut auf, weil der da plötzlich so einen höllischen Lärm macht. Frau Persson, stimmt meine Beobachtung, das ist auch ein versteckter Komiker?
Unbedingt. Das macht, glaube ich, auch gerade so die Attraktionskraft des Esels heute aus, dass man immer, man könnte jetzt sagen, wir lachen nicht über ihn, wir lachen mit ihm. Aber es gibt, glaube ich, so eine lange Tradition des Asymmetrischen auch, die da wichtig ist, um nochmal kurz auf die
Bildlichkeit. Das liegt an seinen Ohren, ne?
Genau. Also ein Esel kann eben diese Ohren so eins nach vorne klappen, eins nach hinten, kann damit rotieren und das ist eigentlich so ein Sinnbild des Nicht-Idealen, also des nicht-goldenen Schnitts und alles, was da so abweicht, hat dann eben eine komische Komponente. Dazu kommt noch, weil Frau Lange da auch gerade davon von den Pferden gesprochen hat, die eben 2 Mark gekostet haben und der Esel 1,50. Also der Esel war immer sozusagen der ein bisschen benachteiligte kleine Bruder des Pferdes.
Die billigere Alternative.
Die billigere und dann hatte man diese edlen Herrenreiter auch und dazu war eben im Vergleich der Esel das niedere Tier. Und das alles hat dann eben schnell auch eine komische Komponente. Es gibt dazu noch eine ganze wissenschaftsgeschichtliche Tradition eigentlich, also was dieses Esel-Pferd-Verhältnis angeht. Das ist super interessant, weil man sich quasi vor Darwin und vor der Evolutionstheorie gefragt hat, ob sich der Esel quasi aus dem Pferd heraus entwickelt hat oder nicht. Und das durfte aber nicht sein.
Equus asinus.
Genau. Also man wollte sozusagen diese Konstanz der Arten erhalten. Also Gott hat ja alle Arten zu Beginn der Erde geschaffen. Und dann durfte es nicht sein, dass praktisch der Esel sich aus dem Pferd heraus entwickelt. Deshalb musste der schon auch eine eigene Art sein. Das hat sich dann natürlich mit dem Aufkommen der Evolutionstheorie alles gewandelt und revolutioniert. Aber Fakt ist, dass der Esel immer im Schatten des Pferdes stand, das Pferd eben dieses Streitross war, also auch das zum Beispiel Alexander ist mir vorhin noch eingefallen, ja, also so das Streitross.
Genau, schwarzer Rappen, schwer geschmückt, ne?
Ja, und das ist sozusagen immer das noble Tier, während der Esel eben immer das niedere Tier war.
Sagt Jutta Person, die Kulturhistorikerin in unserem SWR2-Forum, störrisch, träge, dumm, was fasziniert am Esel. Bei uns ist auch Sigrid Lange, die Direktorin des Siebengebirgsmuseums in Königswinter, und den Philosophen Andreas Urs Sommer von der Uni Freiburg. In unserer Runde möchte ich gerne fragen, Herr Sommer, von Ihnen habe ich gelernt, das Christentum kokettiert mit geistiger Armut. Gerade sagt Frau Persson, das ist so das nicht ideale Tier. Wo kommt diese Begeisterung her? Ist es das, ich glaube, bei Ihnen ist mal das Wort gefallen, liegt an der Bescheidenheitsrhetorik, die der Esel repräsentiert?
Es hat sicher damit zu tun. Andererseits ist es auch eine Art und Weise, die etablierten Machtstrukturen, wo eben die Herren oben stehen oder vielmehr sitzen, auf dem hohen Ross sitzen, ganz stark unterminiert. Also diese Möglichkeit, die sowohl die Figur des Idioten wie auch das symbolisch gedeutete oder ganz reale Tier des Esels bieten, ist es, bestehende Machtstrukturen in Frage zu stellen, zumindest in der ursprünglichen Konstellation, dass man dann für die eigene Machtrepräsentation in dem Augenblick, wo etwa das Christentum herrschend geworden ist, sich gerne dieses Esels bedient und quasi die Bescheidenheit mimt. Wenn also ein Kirchenfürst auf dem Esel einherreitet und kein prächtiges Ross nimmt, dann will er damit signalisieren, dass er doch eigentlich einer von ganz unten oder ein Christ unter anderen Christen ist. Faktisch aber ist er dann doch der Kirchenfürst. Das heißt, der Esel und auch die Selbstherabsetzung der menschlichen Weisheit, die in der religiös konnotierten Figur des Idioten angelegt ist, kann auch einfach selbst ein Mittel zur Machterhaltung sein. Also auch da ist, wo Esel oder geistige Armut draufsteht, nicht unbedingt Esel oder geistige Armut drin, abgesehen davon, dass, wie wir jetzt ja vielfach schon gehört haben, der Esel natürlich vollkommen zu Unrecht mit der geistigen Armut assoziiert wird. Aber es ist eine Stoßrichtung gegen die etablierten Hierarchien, dass sich die dann auch abnutzt im Laufe der Kulturgeschichte. Das ist wohl das Schicksal. Und es muss entsprechend neu besetzt werden, was die Neuzeit ja dann tut.
Ja, die macht ihm aus ihm dann einen sanften Rebellen später. Ne? Vom stummen Zeugen zum sanften Rebellen, so könnte unser Gespräch vielleicht auch heißen. Frau Lange, wir haben in dem Vorgespräch gesagt, zu einem richtigen Revival in der Gegenwart ist es, glaube ich, nicht gekommen. Wir haben beide beobachtet, dass es im Bonner Süden noch den ein oder anderen Eselhalter gibt. Manchmal sieht man auch so eine Kutschfahrt mit denen. Aber irgendwie, glaube ich, heute Tierschutz und so der Akzeptanz für solchen Ritten, ich glaube, das wäre problematisch, oder? Wie sehen Sie das?
Ich finde das dann auch tatsächlich problematisch, und das, was wir im Bonner Süden da gesehen haben, das geht auch nicht in eine professionelle Richtung, sondern das ist tatsächlich eine Privatgeschichte.
Herr Sommer, von Ihnen habe ich gelernt, dass man da mal ein bisschen genauer hingucken muss, weil der Begriff des Idiotischen eine ganz andere Wort- und Bedeutungsgeschichte hat, als wir das heute annehmen.
Das ist richtig. Der Idiot ist ursprünglich der Privatmann, derjenige, der sich nicht in die politische Verantwortung hineinzwingen lässt, der das eigene tut. das Eigene und das Eigensinnige ist im Begriff des Idioten angelegt. Und da haben wir natürlich eine unmittelbare Eselsbrücke zum Esel. Übrigens wunderschön, dass die deutsche Sprache uns die Eselsbrücke anbietet. Dieses Eigensinnige macht den Idioten notorisch zum unsicheren Kantonisten. Die Philosophen pflegen seit der Antike mit diesem Ideal des Idioten zu hantieren, um ihre Dissensbereitschaft zu signalisieren, ihre Bereitschaft, anders zu sein und anders zu agieren, als normale Menschen das tun, sich eben nicht in die Pflicht nehmen zu lassen, störrisch zu sein, eigensinnig zu sein. Und das wäre in der Tat ein Ideal, das wir in die Gegenwart hineintragen könnten. Frau Lange hat vorhin das Thema angesprochen. Wie sieht's denn aus mit dem möglichen Revival des Esels in der Gegenwart, das Sie und ich nicht so wirklich sehen. Natürlich ist der Esel, und das macht unser Gespräch heute auch in einer gewissen Weise bemerkenswert, aus unserer Lebensrealität weitgehend verschwunden. Wenn die Autoren des 16. oder 18. Jahrhunderts und erst recht die antiken Autoren über Esel sprechen, Sie haben ganz zu Beginn gesagt, es ist das Lasttier der mediterran-orientalen Hochkultur. Wenn die also alle davon sprechen, sind sie in ihrer Lebenswelt sozusagen ständig mit Eseln konfrontiert. Wann aber sehen wir heutzutage noch einen Esel, außer eben, wenn wir mal zufälligerweise einen Ausflug aufs Land machen sollten? Also dieses gibt natürlich dann auf der anderen Seite auch dem metaphorischen Gebrauch eine weitergehende Lizenz, weil wir gar nicht mehr genötigt sind, den Esel, den wir den anderen nennen, in der Realität zu vergleichen mit dem Esel, der uns begegnet.
Wobei, da würde ich gerne kurz einhaken. Frau Lange und Herr Sommer, Sie haben sicher recht, dass sozusagen das Reiten auf einem Esel wie früher, das passt natürlich nicht mehr in die heutige Zeit. Also aus Tierschutzgründen ist das ganz sicher weder für den Esel gut, noch auch für diejenigen, die das versuchen wollen. Aber wenn man jetzt von Berlin aus zum Beispiel in die Uckermark fährt, da gibt's schon, also da würde ich schon ein Revival erkennen. Man kann Esel
von den Umsteigern mieten. Zu den Aussteigern.
Genau, man kann einfach durch die Landschaft ziehen mit einem Esel, der dann eben auch mal so störrisch stehen bleibt. Das ist natürlich auch eine Form von Entschleunigung, die ja sehr gepriesen wird immer wieder. Insofern gibt es, glaube ich, auf anderen Wegen doch ein Esel-Revival. Und man muss auch sehen, dass Esel als Therapietiere sehr gerne eingesetzt werden. Da begegnen sie einem dann auch immer wieder. Und ein ganz, ganz großes Feld wäre natürlich noch Esel auf anderen Kontinenten, wo sie eben nach wie vor immer noch als Nutztiere und als Tragetiere eingesetzt werden.
Ja, und in China als beliebte Speise oder auch als Lederlieferant für Taschen oder anderes. Also das ist auch nochmal ein großes Feld. Ich möchte einen Punkt nochmal zur Geistesgeschichte, weil wir noch in einem Kulturprogramm sprechen und nicht in einer Zoologie-Sendung sind. Also mal einen Punkt ist ganz wichtig. Friedrich Nietzsche ist ein großer Tierfreund. Es gibt die berühmte Geschichte, wo er in Turin im Januar 1889 ein Pferd umarmt und aus Mitleid küsst. Er hat es nicht mit einem Esel gemacht. Es gibt in Götzendämmerung den berühmten Frage, kann ein Esel tragisch sein, dass er unter der Last zugrunde geht, die man weder tragen noch abwerfen kann? Das ist der Fall des Philosophen. Gibt es sowas, dass Nietzsche sich als Esel oder als Anti-Esel versteht?
Er tut Letzteres ganz explizit. Er sagt, er sei der Anti-Esel par excellence. Und es ist die Stelle in seiner Autogenealogie Ecce Homo, an der er von sich selbst als Antichrist spricht. Ich bin der Antichrist und damit der Anti-Esel par excellence, was natürlich unmittelbar darauf gemünzt ist, dass der Esel als Animal Messianum gilt, als das Tier, das dem Erlöser oder Christus zugeordnet ist, und in diese Opposition begibt er sich. Er ist dem Esel gegenüber zwiespältig. Zum einen ist der Esel natürlich das Tier des Dionysos, wegen seiner Brünstigkeit. Er ist im Übrigen zum anderen auch
das Tier des Apollon. Kann man auf der Malerei bei Füßli immer gut sehen, ne? Dass er sozusagen von einer animalisch gefährlichen Virilität ist und Potenz.
Ja, diese Malerei des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts setzt das natürlich dann in gespenstischer Weise um, wobei beim Nachtmahr von Füßli ist es ja dann doch eher ein Pferd, das da hineinschaut und kein Esel. Nietzsche versucht dem Pferd tatsächlich die alte Priorität einzuräumen. Er nimmt für sich selbst den Anspruch, ganz kleine Ohren zu haben, im Unterschied zu denen, die große Ohren haben und Esel sind. Denn Eselsfest gibt es in Anklang an Lichtenberg in dem vierten Teil von Also sprach Zarathustra. Und da ist es so, dass der Esel halt dieses Ia schreit. Und Nietzsche ist ja zwar der Philosoph des Ja-Sagens, dem eigenen Anspruch nach, dieses Ia hingegen findet er, nun ja, empfindet er als ein falsches Ja. Im Übrigen nur ein kleiner Hinweis: Im Nietzsche-Dokumentationszentrum in Naumburg und im dortigen Nietzschehaus richtet Daniel Tyrardellis gerade eine neue Dauerausstellung ein, und da lässt er den Esel sprechen, also eine Tonspur, der Esel, der auf Nietzsches Philosophie guckt. Und das ist eine sehr reizvolle Betrachtungsweise, es mal umzukehren und nicht zu fragen, naja, wie sieht es denn aus mit dem, was zum Beispiel Nietzsche zum Esel sagt, sondern zu fragen, was würde der Esel denn zu Nietzsche sagen? Und auch der Esel ist da in seinem Urteil sehr zwiegespalten. Nietzsche benutzt im Übrigen Esel konstant auch als Schimpfwort. Er schreibt gerne Marginalien an den Rand bei Büchern, die er liest. Und da ist Esel eine sehr beliebte Beschimpfung für Größen der Geistesgeschichte, mit denen er nicht d'accord geht und deren Bücher er liest.
Wir sind dabei, nach der Gegenwart auch des Tiers zu fragen. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Frau Lange, aber kennen Sie das Kinderbuch noch? Mein Esel Benjamin, diesen Kinderklassiker, ich glaube, ein paar Millionen Mal verkauft.
Ich hatte das auch.
Ja, ne? Und das ist was, das geht ans Herz, ne? Eine Mittelmeergeschichte von der kleinen Susi, irgendwie Mitte der 60er Jahre, Griechenland, Esel fällt in eine Felsspalte, wird gerettet, lebt bei der Familie, kriegt einen Namen. Das ist so eine Aussteigergeschichte, ne? Oder so eine Alternativgeschichte.
Ja, und das ist wirklich eine, die einen berührt und die man dann auch in der Erinnerung mitnimmt. Und das ist so ein positives Bild der Esel, und das finde ich auch, ist das, was eben in Königswinter mit dem Esel passiert. Er ist bei denjenigen, die ihn dann gesehen haben über die vielen Jahrhunderte, dass er auch gegenüber dem Pferd das Rennen gemacht hat und als Begleiter wahrgenommen wurde.
In Frau Persson, so ein Stück weit auch so ein Underdog?
Auf jeden Fall auch ein Underdog. Ich finde an dieser Esel-Benjamin-Geschichte interessant, dass die einerseits halt ganz stark auf die Niedlichkeit setzt des Esels, das ist klar. Mir fiel dazu ein, dass dieses Langohrige, dass das in der Physiognomik eigentlich immer ein schlechtes Zeichen war. Also wie auch Herr Sommer gerade schon in Bezug auf Nietzsche erwähnt hat, also Nietzsche selbst stellt seine Kleinohrigkeit aus. Und das habe ich mich immer wieder gefragt, warum ist dieses Langohrige eigentlich so ein negatives Zeichen? Also es geht so ins Schlappohrige über, da kann man sich das auch erklären. Ebenso diese Ohren, die im Wind flattern, die sind dann wieder ein bisschen komisch oder lächerlich. Und natürlich hat man damit keinen so tollen Stand. Das ist natürlich auch eine unbezweifelbar.
Und Frau Persson, man darf nicht den Fehler machen, ihn fälschlich zu idyllisieren oder zu romantisieren. Denn der Esel kann auch ganz schön gefährlich werden. Ich kenne Videos, wo der also einem Fuchs denn das Genick durchbeißt und sich als Herden- und Hütehund bewährt.
Darauf wollte ich hinaus. Also dieses Niedliche, was natürlich jetzt auch in der Kinderbuchliteratur dann eine ganz starke Strömung hatte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass diese Idylle eben mitnichten mit der Realität korrespondiert. Also Esel sind ja auch immer als Wächter von Schafherden auch eingesetzt worden. Es gibt schon naturkundliche Bücher des 16. Jahrhunderts, in denen beschrieben wird, wie Esel Wölfe zu Tode treten. Also das darf man nicht vergessen dabei.
der Stehenbleiber hat noch ganz andere Qualitäten, lernen wir gerade. Herr Sommer, bitteschön.
Ich würde gerne noch einen Aspekt aufnehmen, den Frau Persson gerade angesprochen hat. Es ist eigentlich erstaunlich, dass diese Kleinohrigkeit zum Ideal geworden ist und nicht die Lang- und Großohrigkeit. zumal wir da auch eine wunderbare literarische Vorlage haben, nämlich aus der Antike, der Roman Der goldene Esel von Apuleius. Da wird ein junger Mann, Lucius, verwandelt in einen Esel und kriegt da alles mit, was die Leute so reden den ganzen Tag. Und er hat ein unglaublich feines Gehör, ist also in der Lage, in große Weiten zu horchen. Und das Positive dieser langen Ohren, abgesehen davon, dass der Esel, Frau Persson hat es vorhin auch gesagt, in der Lage ist, seine Ohren virtuos zu bewegen, was wir Angehörige der Gattung Homo nicht können. Und da würde man ja eigentlich erwarten, dass gerade dieses Hören können eine gewaltige Faszinationskraft ausübt, die eigentlich gerade die großen Ohren zum Ideal werden müssten. Zumal bei jemandem wie Nietzsche, weil Sie ihn vorhin angesprochen haben, der immerzu mit akustischen Metaphern operiert und will, dass wir hören, natürlich ihn hören vor allen Dingen.
Aber ich glaube, das ist wirklich eine offene Forschungsfrage. Man sieht zum Beispiel auch bei Carl Gustav Carus, das ist sozusagen ein Nachfolger von Lavater auch.
Zeitgenosse von Caspar David Friedrich.
Richtig, der sich auch über Tierphysiognomik immer Gedanken gemacht hat. Und selbst
Arzt und Maler.
Schätzt auch, Carl Gustav Carus schätzt immer die Kurzohrigkeit bei den Fledermäusen zum Beispiel und unterstellt dann auch den Langohrigen immer sowas leicht Deppertes, was übrigens Theodor Lessing dann wieder aufgegriffen hat, der sich auch viel mit Tierphysiognomik befasst hat, also der Kulturkritiker der Weimarer Republik. Aber also Langohrigkeit ist wirklich noch ein großes Fragezeichen.
Müssen wir nach einer Dreiviertelstunde Gespräch über das störrische, träge, dumme Tier Esel vielleicht unseren Titel korrigieren, frage ich abschließend in die Runde. Die Mutterliebe des Tieres ist vorbildlich. Der bleibt noch stehen, das wissen alle, die mal eine Bergwanderung gemacht haben. Selbst wenn es gefährlich wird, Geröll kommt oder es brennt, bleibt er einfach stehen und wartet erstmal ab. Also müsste unsere Sendung eigentlich nicht heißen, treu, ausdauernd, vorbildlich in Mutterliebe oder ähnliches, Frau Lange, nach dem, was wir bis jetzt besprochen haben?
Also mir wäre es besonders wichtig, dass wir mal die positiven Aspekte auch ganz nach vorne ziehen. Und das spielt ja auch bei den Eseln im Siebengebirge eine Rolle, dass sie eben zuverlässig waren, trittsicher waren, dass sie eben nicht, wenn es brenzlig wurde, weggerannt sind, sondern...
Eben, denn das Pferd ist ein Fluchttier.
Ne? Das sind die Aspekte, warum man dann ja auch auf die Esel gegriffen hat.
Ja.
Genau, das Pferd bekommt eben Panik und der Esel nicht. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, wie es Frau Lange gerade beschrieben hat. Und ich denke aber, dass wir alle ja im Grunde Eselfreunde und Eselfreundinnen sind. Deshalb kann ich Ihnen da nur zustimmen, Herr Köhler. Eigentlich sind Esel natürlich die Genies der Tierwelt. Das müssen wir jetzt nochmal ganz deutlich sagen, auch weil sie so komisch sind. Also das ist ja auch eine fantastische Qualität, so dieses unterschwellig komische. Eigentlich ist der Esel ja auch der Bartleby der Tierwelt, der sagt, ich möchte lieber nicht und macht es mit so einem Ohrwedeln oder Augenzwinkern. Und das kann man ja eigentlich nur verehren. Und anhimmeln.
Das klingt nach dem Anfang einer Novelle, die Sie noch schreiben müssen, Frau Persson. Als wir am Telefon geblödelt haben, lieber Herr Sommer, habe ich als Rheinländer gesagt, mit Josef Beuys etwas abgewandelt, jeder Mensch ist ein Esel. Sie haben es anspruchsvoller gesagt und gesagt, was uns fehlt, ist eine asianische Anthropologie, richtig?
Das ist so und davon bin ich nach unserem Gespräch heute je länger, je mehr überzeugt. Wenn wir über den Esel sprechen, dann sprechen wir über den Menschen in seiner ganzen Vielfalt. Und ich würde eigentlich rückblickend den Titel dieser Sendung eher setzen, mehr Esel wagen. Ich glaube, dass wir gesehen haben, dass der Esel auch ein unglaublich trittsicheres Tier ist, dass er in höchst unwegsamem Gelände fähig ist, sich zu bewegen. Natürlich ist auch der Mensch in übertragenem Sinn ein trittsicheres Tier. Und wir können uns aber, glaube ich, vom Esel da doch noch eine ganze Menge abschneiden. Vielleicht könnte man auch die These wagen, dass je positiver man vom Menschen denkt, desto offener wird man für den Esel in all seinen Schattierungen und Seiten, die wir jetzt in dieser Dreiviertelstunde angesprochen haben.
Für eine ebenso gelehrte wie muntere Eselei danke ich sehr meinen Gästen Professor Dr. Andreas Ors-Sommer, Philosoph an der Uni Freiburg, Herausgeber des Nietzsche-Kommentars der Akademie der Wissenschaften in Heidelberg. Bei uns war auch Frau Dr. Sigrid Lange, Direktorin des Siebengebirgsmuseums in Königswinter, und nicht zuletzt Dr. Jutta Persson. Sie ist Kulturhistorikerin in Berlin und hat ein wunderbares kleines Buch gemacht über den Esel in der Naturkundenreihe bei Matthes und Seitz, und durch dieses Forum führte mit Dank an Sie, meine Gäste, und den Hörern Michael Köhler.